Stell dir mal vor, du bist ein Künstler. Und ich spreche hier nicht von jemandem, der am Wochenende mal so ein bisschen auf der Leinwand herumkleckst, weißt du?
Ja, nee, wir reden hier von einer ganz anderen Liga.
Absolut. Du stehst wirklich auf dem absoluten Zenit. Du gewinnst eine Goldmedaille auf der Weltausstellung in Paris. Du porträtierst die mächtige Familie Krupp, logierst beim englischen Adel und ziehst als geschätzter Begleiter sogar mit dem Kronprinzen in den Ersten Weltkrieg.
Ja, das ist schon, also das ist wirklich ein Lebenslauf, der Türen öffnet.
Genau, dein Name öffnet quasi die exklusivsten Salons Europas. Und dann spulen wir einfach mal ein paar Jahrzehnte vor. Am Ende deines Lebens sitzt du plötzlich in einem kleinen, zugigen schwäbischen Dorf.
Es ist ein Absturz, der, naja, der ist so extrem, dass er fast schon wie ein fiktives Drama wirkt, oder?
Ja, krass, oder?
Absolut. Wir sprechen hier von einem Leben, das wirklich zwischen diesen glänzenden Hallen des Pariser Louvre und der knallharten Überlebensrealität einer schwäbischen Dorfbäckerei in der Nachkriegszeit zerrissen wurde.
Und genau diese Zerrissenheit, die wollen wir heute mal aufdröseln. Wir tauchen heute tief in eine ganz spezifische, unfassbar faszinierende Quelle ein. Und zwar das Geschichtsblatt Nummer 15 des Heimatvereins Plüderhausen.
Genau. Und wir blenden heute auch ganz bewusst alles andere aus den restlichen Blättern komplett aus.
Richtig. Wir fokussieren uns heute zu 100% auf das Leben dieses einen Mannes, den Kunstmaler und Bildhauer Alfred Steidel, der von 1878 bis 1955 lebte.
Das ist unser einziger Fokus heute.
Unsere Mission für diesen Deep Dive ist nämlich nicht einfach nur, eine Biografie so trocken nachzuerzählen. Wir wollen wirklich verstehen, wer dieser Mann im Kern eigentlich war.
War er ein verkanntes Genie?
Genau. Oder vielleicht doch eher ein arroganter Exzentriker, der, naja, an seiner eigenen Hybris gescheitert ist.
Und vor allem, und das finde ich die spannendste Frage, was passiert mit dem Wert von Kunst und auch der Identität eines Künstlers, wenn die Weltwirtschaft und die politische Ordnung einfach komplett kollabieren?
Ja, das ist die große Frage. Aber bevor wir da reingehen, was diese spezielle Quelle, also dieses Geschichtsblatt so wertvoll macht, ist ja die Art, wie es geschrieben ist, oder?
Ja, definitiv. Das ist eben kein steriles akademisches Lexikon. Der Autor hat sich da nicht nur auf nackte Daten oder Akten verlassen.
Sondern?
Er hat unzählige Einzelgespräche geführt. Also er hat die subjektiven, oft auch echt widersprüchlichen Erinnerungen von Zeitzeugen aus dem Dorf zusammengetragen.
Ah, okay.
Da kommen dann ehemalige Nachbarsjungen zu Wort, der örtliche Bäcker, die Handwerker. Und dadurch entsteht so ein, ja, ein unfassbar vielschichtiges, lebendiges Mosaik. Ein Bild von einem Mann, von dem es in den Aufzeichnungen sehr treffend heißt, dass seine einzige Braut die Kunst gewesen sei.
Wow, das ist echt ein starkes Bild. Aber ich hänge gedanklich irgendwie immer noch an diesem krassen Kontrast fest, den wir am Anfang hatten.
Ja, dieser Fall.
Genau. Um überhaupt begreifen zu können, wie tief und schmerzhaft dieser Absturz später war, müssen wir uns ja erstmal ansehen, wie unglaublich sein Aufstieg eigentlich war. Er wird 1878 in Stuttgart als Sohn eines Buchhalters geboren.
Mhm.
Und kommt dann als Kind in dieses, ja, beschauliche Plüderhausen im Remstal. Mein erster Gedanke war da wirklich, wie kommt ein Junge aus diesen Verhältnissen überhaupt in den Louvre?
Ja, das fragt man sich unweigerlich.
Er hat ja offensichtlich keine klassische Akademielaufbahn von Kindesbeinen an hingelegt, oder?
Überhaupt nicht. Und das ist eigentlich ein entscheidender Schlüssel zu seinem ganzen Charakter. Er beginnt nämlich in der absoluten handwerklichen Realität der damaligen Industrialisierung.
Okay, was genau heißt das?
Er macht zuerst eine handfeste Ausbildung zum Ziseleur, unter anderem bei der württembergischen Metallwarenfabrik, also der berühmten WMF in Geislingen.
Ah, krass.
Ja. Er lernt dort also nicht irgendwie abstrakte Konzepte auf eine Leinwand zu werfen. Er lernt, wie man hartes Metall bezwingt, verziert und formt.
Das ist ja Knochenarbeit.
Absolut. Es ist harte, laute und unglaublich präzise Arbeit.
Das heißt, er hatte von Anfang an diesen unbedingten Respekt vor dem Material, würde ich sagen.
Ganz genau.
Aber er bleibt ja nicht dort. Ich meine, diese Fabrikhallen haben ihm offensichtlich nicht gereicht.
Nee, er studiert dann Kunst in München, reist nach Paris, studiert die großen Meister direkt im Louvre und bewegt sich dann plötzlich in Sanremo und Baden-Baden.
Eine enorme Transformation.
Ja, aber das Wichtige ist, er wirft seine Wurzeln dabei nicht weg. Diese handwerkliche Präzision aus der Lehre bei WMF, gepaart mit diesem feingeistigen Kunststudium, das ist das unerschütterliche Fundament für seinen späteren Erfolg als Bildhauer.
Er war also nie dieser reine Theoretiker, der im Café sitzt und auf Inspiration wartet.
Nein, er war ein Arbeiter in der Kunst.
Wobei diese Arbeit ja teils echt skurrile Züge annahm. Also ich musste wirklich den Kopf schütteln, als ich die Passagen über den Ersten Weltkrieg gelesen habe.
Oh ja, die Kriegsjahre.
Steidl gehörte zu einem Kreis von Künstlern, die dem württembergischen Kronprinzen von Hauptquartier zu Hauptquartier folgen. Und was macht Steidl?
Er packt seine Sachen.
Ja, aber wie? Er zieht in ein aktives Kriegsgebiet und hat eine riesige, völlig unhandliche und extrem sperrige Truhe voller Mahlutensilien dabei.
Ja, das ist schwer vorstellbar.
Das klingt für mich völlig realitätsfremd. Warum schleppt jemand so etwas in einen Krieg?
Naja, weil für ihn die Hierarchie der Realitäten einfach eine völlig andere war.
Wie meinst du das?
Also, für die meisten Soldaten war das bloße Überleben logischerweise das Wichtigste. Für Steidler war aber seine Kunstauffassung absolut primär. Diese Truhe, das war kein Gepäckstück für ihn. Das war seine Lebensberechtigung.
Wahnsinn!
Das zeigt uns, dass er seine Identität als Künstler selbst in den extremsten Krisensituationen nicht einen Millimeter zurückschrauben wollte. Die Welt um ihn herum mag in Flammen stehen, aber das Motiv, das muss festgehalten werden.
Verrückt. Aber okay, wir dürfen ihn jetzt auch nicht nur als weltfremden Träumer abstempeln. Denn was mich beim Lesen der Quellen fast am meisten überrascht hat, war sein Geschäftssinn.
Oh ja, nach dem Krieg.
Genau, das war fast schon genial, wie er das gemacht hat. Jeder, der heute im Vertrieb oder Marketing arbeitet, wird das sofort wiedererkennen. Im Sommer reiste Steidle nämlich in die modernen Nordseebärer, so nach Holland zum Beispiel.
Dorthin, wo das Geld war.
Richtig, die High Society aus der Schwerindustrie, der Adel, die haben da alle ihren Urlaub verbracht. Und er hatte ein kleines schwarzes Musterköfferchen dabei.
Das legendäre Köfferchen, ein echtes Meisterstück der Selbstvermarktung.
Ja, absolut. Darin waren 8 identische kleine Mädchenköpfe aus Bronze. Aber jeder Kopf hatte einen anderen Farbton, eine andere Patina, von ganz hellgold bis tiefdunkel.
Mhm. Und dann saßen diese betuchten Kunden auf der Promenade?
Genau, sie konnten diese Bronzeköpfe in die Hand nehmen, das Gewicht spüren, sich exakt die Farbe für ihren eigenen Salon aussuchen. Dann haben sie den Vertrag unterschrieben und direkt in bar bezahlt.
Das ist doch exakt wie das iPad eines modernen Sales Managers heute, oder?
Ja, hundertprozentig. Keine abstrakten Versprechungen, keine unsicheren Skizzen auf Papier, sondern ein physisches Premium-Produkt direkt zum Anfassen.
Was daran so faszinierend ist, ist wirklich diese hochmoderne Trennung von Akquise und Produktion.
Stimmt.
Er nutzte die Sommersaison gezielt, um sich bei der zahlungskräftigen, völlig entspannten Kundschaft Liquidität zu beschaffen. Und im Winter hat er diesen mundänen Bädern dann komplett den Rücken gekehrt.
Und ging zurück nach Hause.
Genau, zurück in die schwäbische Abgeschiedenheit, nach Plüderhausen, an seinen Arbeitstisch. Und erst dort begann dann die eigentliche, extrem komplexe Umsetzung.
Lass uns da mal kurz reingehen. Die Quellen erwähnen in dem Zusammenhang ja immer wieder die Kunstgießerei Müller in Schwäbisch Gmünd und das sogenannte Prägegussverfahren.
Richtig.
Das wird dort als extrem aufwendig beschrieben. Wie muss ich mir das vorstellen? Warum war dieser Guss so besonders?
Also, das war damals die absolute Königsdisziplin der Metallverarbeitung. Steidle modellierte seine Werke ja zunächst in Wachs und machte davon dann Gipsabdrücke.
Okay.
Und beim Prägeguss musst du dir das so vorstellen, dass diese filigrane Gipsform in einen Kasten mit speziellem, leicht feuchtem Formsand gepresst, also regelrecht gestampft wird.
Das klingt riskant für die Gipsform.
Ist es auch. Jeder noch so winzige Kratzer, jede feine Haarsträhne, die Steidle im Gips verewigt hatte, musste perfekt als negativ in diesen komprimierten Sand übertragen werden. Und das verzeiht absolut keinen einzigen Fehler.
Wow.
Ein unruhiges Händezittern beim Herausziehen der Form und du reißt die Sandstruktur komplett ein.
Oh je.
Und wenn dann das hunderte Grad heiße, flüssige Metall in diesen Sandhohlraum gegossen wird, manifestiert sich jeder kleine Fehler gnadenlos für die Ewigkeit.
Das heißt, da durfte wirklich nichts schiefgehen.
Nein. Es erforderte wirklich ein blindes Vertrauen und höchstes handwerkliches Niveau zwischen dem Künstler Steidl und diesen Gießern in Gmünd.
Und diese Perfektion, die zahlt sich ja auch messbar aus. Ich meine, 1937 auf der Weltausstellung in Paris, das war der absolute Nabel der Kunstwelt damals, da gewinnt er die Goldmedaille.
Für sein Halbrelief Alter Vater Rhein.
Genau. Und ein Jahr später holt er den 3. Preis bei der großen deutschen Kunstausstellung in München für einen Bronzebären.
Wir reden hier also wirklich nicht von so einem lokalen Talent.
Nein, wir reden von europäischer Spitzenklasse.
Ein extrem kultivierter Mann, der sich wirklich auf Augenhöhe mit Professoren und Industriellen über Goethe, Schiller und Philosophie unterhalten konnte. Der ging in dieser Welt des Geistes und des Luxus völlig auf.
Ja, aber. Und jetzt kommt eben dieser gigantische Bruch in unserer Geschichte.
Mhm.
Wenn er im Winter zurück nach Blüderhausen kam, da endete diese Welt total abrupt. Das Dorf sah in ihm nämlich nicht den Pariser Goldmedaillengewinner.
Nee, überhaupt nicht.
Sie sahen in ihm einen absoluten Exzentriker. Und ich gebe ganz offen zu, ich verstehe das Verhalten von Steidle hier nicht so ganz. Er will doch dort eigentlich nur in Ruhe arbeiten. Warum provoziert er die Dorfgemeinschaft dann so extrem?
Du musst dir hier mal die sozioökonomische Realität eines schwäbischen Dorfes in den 1920er und 30er Jahren vor Augen führen.
Okay, erzähl.
Das war eine Gesellschaft, die durch extrem harte physische Arbeit geprägt war. Landwirtschaft von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, dazu Handwerk. Die Überlebensmarge war wahnsinnig gering.
Die hatten also keine Zeit für Musestunden.
Genau. Und wer tagsüber stundenlang in einem Zimmer saß und auf eine Leinwand starrte oder an irgendwelchem Gips kratzte, der galt in dieser harten Metrik schlicht als Tagedieb.
Ah, verstehe. Kunst wurde also nicht als produktiver Beitrag zur Gemeinschaft gesehen?
Nein, sondern als elitäre Zeitverschwendung.
Okay, das erklärt zumindest mal die Grundskepsis der Dorfbewohner. Aber Steidle macht es ihnen auch wirklich nicht leicht.
Definitiv nicht.
Er betreibt auf seinem Grundstück, auf der Burghalde, zum Beispiel Freikörperkultur.
Mitten im schwäbischen Dorf?
Ja, er malt nachts und völlig nackt in seinem Garten. Die Einheimischen haben ihn laut den Quellen offen als Spinner tituliert. Und zur Abhärtung badete er mitten im tiefsten Winter im Remswehr, während buchstäblich Eisschollen um ihn herumschwammen.
Und vergiss mir nicht den Steinkauz.
Stimmt, die Eule. Das ist fast schon ein filmisches Bild. Wenn er in seinem völlig überfüllten kleinen Zimmer da arbeitete, saß regelmäßig ein winziger, lebendiger Steinkauz auf seiner Schulter, den er auch gefüttert hat.
Ein seltsamer Anblick.
Total. Er selbst wird ja als schweigsam beschrieben. Er nuschelte oft leise vor sich hin, hatte aber unglaublich zarte Künstlerhände. Das alles klingt für mich nicht nur nach jemandem, der einfach etwas eigen ist. Das klingt nach einer bewussten Provokation.
Und genau das ist eigentlich der psychologisch spannendste Punkt dieser ganzen Biografie. Warum verhält er sich so?
Ja, warum?
Man könnte ja meinen, er schießt sich damit selbst ins Knie. Und besonders tragisch zeigt sich das dann auch in seinem Privatleben. Er verliebt sich nämlich unsterblich in Fräulein Maria Imdörfer.
Die Tochter eines wohlhabenden lokalen Fabrikanten.
Genau, sie war 16 Jahre jünger als er.
Und diese Liebe fährt komplett gegen die Wand. Er nimmt all seinen Mut zusammen, geht zu diesem Fabrikanten und hält offiziell um ihre Hand an.
Und der Vater?
Der schmettert ihn komplett ab. Als Repräsentant dieser pragmatischen dörflichen Leistungsgesellschaft sagt er in reinstem Schwäbisch, wo denket sie denn nah?
Also frei übersetzt, was bilden sie sich eigentlich ein, wer sie sind? Ein Habnichts von einem Künstler für meine Tochter.
Exakt. Und Steidels Antwort darauf ist, ja, legendär, aber auch irgendwie verzweifelt. Er sagt, einem Künstler ist alles erlaubt.
Ja, und dieser Satz, einem Künstler ist alles erlaubt, der ist eigentlich der Schlüssel zu all den Eisschollen, dem Nacktmalen und dem Steinkauz auf der Schulter.
Wie meinst du das? War das keine bloße Exzentrik?
Nein, es war eine Rüstung. Steidle lebte in zwei diametral entgegengesetzten Welten, die sich einfach nicht vereinen ließen.
In Paris wurde er verehrt, aber in Blüderhausen war er in der sozialen Hierarchie ganz unten. Ein gesellschaftlicher Außenseiter, der für so einen Fabrikanten einfach nicht gut genug war.
Ah, okay.
Und da er diese Werte des Dorfes, also Ackerbau, Fabrikarbeit, nicht erfüllen konnte oder wollte, zog er seine Identität als Künstler wie so ein Schutzschild hoch.
Er hat sich also selbst überhöht.
Genau, er überhöhte sich zum unangreifbaren Exzentriker, um diesen tiefen Schmerz der dörflichen Ablehnung ertragen zu können. So nach dem Motto: Ihr grenzt mich nicht aus, weil ich wertlos bin, sondern weil ihr mein Genie gar nicht fassen könnt.
Das ergibt absolut Sinn. Es ist so eine Art Flucht nach vorn. Wenn er schon der Außenseiter ist, dann spielt er diese Rolle wenigstens bis zum Äußersten.
Richtig.
Das Problem ist nur, diese schützende Rüstung aus Kunst und Exzentrik funktioniert halt nur, solange der Markt für seine Kunst existiert.
Und dann bricht die Weltgeschichte über ihn herein.
Genau. Und das ist der Punkt, an dem diese ganzen makroökonomischen Ereignisse eine individuelle Künstlerbiografie komplett zermahlen.
Der Zweite Weltkrieg bricht aus. Dann kommt die katastrophale Inflation und schließlich die Währungsreform 1948.
Das war für mich beim Lesen echt der schmerzhafteste Teil in der Quelle. Wir reden hier nicht davon, dass er einfach mal ein bisschen weniger verdient hat.
Nein, es war ein totaler Zusammenbruch.
Seine gesamte Existenzgrundlage wird regelrecht ausgelöscht. Die Ersparnisse aus diesen ganzen lukrativen Sommern in Holland. Durch die Inflation einfach komplett entwertet, seine Altersvorsorge existiert nicht mehr.
Und auch sein Arbeitsmaterial fällt weg.
Ja, genau. Wie hat sich der Krieg auf seine Techniken ausgewirkt? Warum konnte er da nicht einfach weiterarbeiten?
Naja, weil Kunst eben auch immer an ganz reale Ressourcen gebunden ist. Bronze, also sein bevorzugtes Material, für das er in Paris Gold gewann, das war im Krieg und danach einfach absolut unerschwinglich.
Das wurde bestimmt fürs Militär gebraucht, oder?
Genau. Kupfer und Zinn wurden für die Rüstungsindustrie beschlagnahmt oder waren schlichtweg astronomisch teuer. Die Gießereien konnten seine aufwendigen Prägegüsse gar nicht mehr anfertigen.
Oh wow. Dem Meister der Bronze wurde also sein eigenes Medium entrissen.
Ja, er war plötzlich gezwungen, auf ganz billigen Ton und Gips auszuweichen. Ein gigantischer technischer und auch ästhetischer Rückschritt für ihn.
Und er macht es sich ja politisch auch nicht gerade leicht in der Zeit.
Steidl war eben ein Freigeist.
Ja, die Quelle berichtet sehr sachlich, dass die Machthaber des NS-Regimes ihm ein offizielles Gaststättenbesuchsverbot erteilten. Anscheinend hatte er die Angewohnheit, besonders wenn er ein paar Gläser Hobberg, Likör oder Most intus hatte, laute und freche Äußerungen gegen die Nazi-Obrigkeit zu machen.
Ja, das steht so in den Aufzeichnungen.
Und wir werten das hier natürlich gar nicht. Wir geben nur wieder, was dokumentiert ist. Aber er ließ sich offenbar den Mund nicht verbieten, was in der Zeit natürlich extrem gefährlich war und ihn in der Dorfgemeinschaft vermutlich noch tiefer in diese absolute soziale Isolation trieb.
Und seine Wohnsituation spiegelte diesen inneren und äußeren Verfall dann bald echt grausam wider.
Das kannst du laut sagen. Er muss in ein halb verfallenes Gebäude der Gemeinde am Mühlvasen 15 ziehen. Vorher hatte dort eine Kräutersammlerin gehaust.
Kein besonders repräsentativer Ort.
Null. Die Zeitzeugen im Heimatblatt beschreiben dieses Haus ungeschönt eher als Hühnerstall denn als menschliche Behausung. Steidle zieht da selbst mit bloßen Händen am Maurer ein, um überhaupt wenigstens einen einzigen Raum heizen zu können.
Und dieser Keller?
Oh ja. Im Flur gab es eine hölzerne Klappe mit einem Eisenring im Boden, unter der sich so ein Erdloch verbarg. Das nannte er dann, fast schon mit Galgenhumor, mein Keller.
Wahnsinn.
Das war sein neues Zuhause. Der Mann, der beim englischen Adel diniert, haust jetzt in einem zugigen Verschlag.
Es ging jetzt wirklich nur noch um den elementarsten Überlebenskampf. Die gesellschaftliche Ästhetik der Kunst trat da komplett in den Hintergrund. Kunst wurde schlicht zur Währung für Kalorien.
Genau. Seine Schwester Clara, die als Lehrerin arbeitete, schickte ihm zwar monatlich Geld, ohne das wäre er vermutlich einfach verhungert. Aber ansonsten war er vollständig auf den Tauschhandel und das Wohlwollen der Plüderhausener angewiesen. Er geht dann zur örtlichen Bäckerei Meier und bezahlt sein Brot mit einem kleinen, selbstgemalten Bild.
Mhm.
Oder er läuft hoch zu den Bauern im Eichenbachhof, malt deren Gehöft ab und bekommt dafür ein Vesper und einen Most. Im Winter sitzt er dann vor so einem verrusteten Kanonenofen in seinem Hühnerstall und malt kleine Vogelbilder, nur um am nächsten Tag etwas im Magen zu haben.
Ja, das ist die harte Realität.
Aber weißt du, hier muss ich die Analyse des Geschichtsblatts wirklich mal in Frage stellen. Der Autor dort schreibt sehr wohlwollend von Steidls Würde, die er stets behalten habe.
Okay.
Aber ganz ehrlich, ist das wirklich Würde? Wenn ein Goldmedaillengewinner seine geliebte Kunst, die seine Braut war, für ein Stück Brot verschleudern muss, das fühlt sich für mich eher nach der ultimativen Demütigung an. Das ist doch pure nackte Verzweiflung.
Das ist ein sehr berechtigter Einwand. Und von außen betrachtet wirkt es natürlich erstmal wie der totale Ausverkauf seiner Ideale. Aber, und das ist wichtig, schau dir an, wie er diesen Überlebenskampf geführt hat.
Wie meinst du das?
Alle Zeitzeugen in der Quelle betonen einmütig, er hat nie gebettelt. Niemals.
Okay, das stimmt.
Er trat auf die Straße und selbst wenn seine Kleidung wirklich extrem abgetragen und geflickt war, war er immer penibel sauber und formal absolut korrekt gekleidet. Er wollte kein Mitleid und er wollte keine Almosen.
Du meinst also, die Form zu wahren, das war sein letzter Rest Kontrolle?
Exakt. Er behandelte seine Kunstwerke ja nicht als wertlosen Plunder, den er für Essen betteln ging, sondern als legitime, harte Währung in einer völlig kaputten Welt.
Er hat getauscht.
Er tauschte fair. Frau Hornung oder die Mutter Lang aus der Nachbarschaft wuschen ihm zum Beispiel die Wäsche oder halfen ihm und er bezahlte sie ganz offiziell mit seinem Handwerk.
Er hat also seine innere Identität als erschaffender Künstler nie aufgegeben?
Genau. Er war wie so eine exotische Pflanze, die im wohltemperierten Treibhaus der Pariser Kunstwelt perfekt gedieh und atemberaubende Blüten trieb. Und als sie dann in den harten schwäbischen Frost und die Stürme der Weltgeschichte verpflanzt wurde, da ist sie zwar äußerlich verkümmert, aber die Wurzeln, die blieben intakt. Er hörte nie auf zu produzieren.
Das stimmt, dieser Drang zu erschaffen ist bei ihm wirklich bis zum letzten Atemzug spürbar geblieben. Am 14. August 1955 stirbt Alfred Steigl dann völlig überraschend in einem Altersheim im benachbarten Markgröningen.
Ironischerweise genau dann, als er sich gerade von einem Krankenhausaufenthalt erholt hatte.
Ja, echt tragisch. Er wurde dann in Plüderhausen begraben, direkt neben seinem Vater. Und der Grabstein dort, der ist übrigens im Jugendstil erhalten und wurde Jahre zuvor von Alfred selbst entworfen. Da schloss sich dann also dieser Kreis.
Aber sein Vermächtnis, also das, was von ihm in Plüderhausen bis heute bleibt, das beschränkt sich eben nicht nur auf diesen einen Friedhofstein.
Nein.
Sein Werk ist wirklich tief in die alltägliche Infrastruktur des Dorfes eingesickert.
Ja, das ist für mich eigentlich der poetischste Aspekt dieser ganzen Geschichte. Wer heute durch Plüderhausen geht, sieht seine Kunst völlig beiläufig.
Über dem Portal der Schlossgartenschule zum Beispiel?
Genau, da wachen zwei Kinderköpfe aus Stein, sogenannte Putten, die den Schriftzug Schule halten. Das war sein Werk. Und noch faszinierender finde ich das Schicksal seiner ausgemusterten Gipsmodelle.
Ja, die Kinderbüsten.
Die Skulpturen, die er in der schweren Zeit nicht mehr in Bronze gießen konnte. Er verschenkte sie einfach an Nachbarn. Und weißt du, was die damit machten?
Sie haben sie für ihre Zäune genutzt?
Ja, sie setzten diese feinen, kunstvollen Köpfe auf die Pfosten ihrer Gartenzäune in der Remsstraße. Dann strichen sie großzügig so eine Zementschlempe darüber, damit sie wetterfest wurden. Und dort halten sie jahrzehntelang Wind und Wetter stand.
Das musst du dir mal vorstellen. Ein Goldmedaillenkünstler aus dem Louvre als unfreiwilliger Zaundekorateur im Remstal.
Verrückt.
Das zeigt nicht nur, wie unglaublich relativ Erfolg eigentlich ist. Es verdeutlicht vor allem, wie Kunst, wenn sie ihres elitären Rahmens beraubt wird, plötzlich einen ganz handfesten, pragmatischen Nutzen im Alltag der Menschen findet.
Absolut. Und das bringt uns auch schon zum Ende unserer heutigen Analyse von Geschichtsplatz Nummer 15. Wir haben hier das Leben von Alfred Steigl entwirrt. Ein Mann, der aus den einfachsten Verhältnissen aufstieg, die Elite Europas bediente, an der harten dörflichen Realität und der Weltgeschichte fast zerbrach, aber bis zum letzten Atemzug in seinem Hühnerstall ein echter Künstler blieb.
Ein unglaubliches Leben.
Das führt mich noch zu einem letzten Gedanken, den ich dir zum Abschluss mit auf den Weg geben möchte. Wir haben jetzt so intensiv über Steigl als den genialen Außenseiter gesprochen, den die dörfliche Gesellschaft damals nicht verstanden und oft verlacht hat.
Mhm.
Wir blicken heute mit so einer gewissen Arroganz auf diese Dorfbewohner zurück und denken uns, puh, wie ignorant von denen das Genie nicht zu erkennen. Aber drehen wir den Spieß doch mal um und schauen auf unsere eigene Gegenwart.
Ja, guter Punkt.
Wir alle kennen diese Spinner in unserer eigenen Nachbarschaft oder in unserer Stadt. Menschen, die irgendwie in sich gekehrt sind, die seltsame Gewohnheiten haben, die einfach nicht in diesen geregelten 9-to-5-Takt unserer Leistungsgesellschaft passen und denen wir auf der Straße vielleicht lieber aus dem Weg gehen.
Und wer sagt uns, dass da nicht auch ein Genie drunter ist?
Genau. Was, wenn wir heute den exakt gleichen Fehler machen wie der Fabrikant Immendörfer damals? Was, wenn wir verborgenes Genie einfach nur deshalb nicht erkennen, weil es nicht in das Raster unserer aktuellen gesellschaftlichen Erwartungen passt?
Das ist eine gute Frage.
Vielleicht bewerten wir die Außenseite unserer eigenen Zeit jeden Tag nach völlig falschen Maßstäben. Überleg dir das mal, wenn du das nächste Mal jemanden vorschnell als gesellschaftlichen Tagedieb abstempelst. Wer weiß, welche inneren Meisterwerke diese Person gerade erschafft, für die unsere Welt nur noch keinen Rahmen gefunden hat.